Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Heute mit Magdalena Schmude am Mikrofon. Herzlich willkommen. Forschende in den USA wollen das ausgestorbene Wollhaar-Mammut zurückbringen und sind dabei einen ersten Schritt vorwärts gekommen. Was das für ihre Pläne bedeutet, darüber sprechen wir später in der Sendung. Außerdem geht es um Erfolge bei der Renaturierung von Korallenriffen und um den wachsenden Appetit von Fischen in der Ostsee. Doch zuerst gucken wir ein kleines Stück in die Vergangenheit, ins späte 18. Jahrhundert nämlich. Seit dieser Zeit arbeiten Geologen daran, die Erdgeschichte anhand von Fossilien und anderen Merkmalen in Kapitel einzuteilen. Stratigraphie heißt diese Forschungsrichtung. Und was dabei entsteht, ist, wenn man so will, das Rückgrat der Geologie, das allen Datierungen einen festen Halt gibt. Stratigraphen sind deshalb eher zurückhaltend, wenn es um Änderungen an diesem Gerüst geht. Doch schon seit 2009 wird überprüft, ob wir nicht längst in einem neuen geologischen Zeitalter leben. Im Anthropozän, dem Zeitalter des Menschen also. Zuständig für die Entscheidung ist eine eigene Arbeitsgruppe, die nach Beweisen sucht und sich zuletzt fast am Ziel glaubte. Dagmar Röhrlich mit den Details.
15 Jahre lang suchten die Mitglieder der Anthropozän-Arbeitsgruppe nach Beweisen dafür, dass der Mensch den Planeten tiefgreifend verändert. So tiefgreifend, dass er selbst zu einem treibenden Faktor in den Erdsystemen geworden ist und dass deshalb das Holozän, die Nacheiszeit, vorüber ist und wir in einer neuen Erdepoche leben, im Anthropozän. Das Team analysierte alle möglichen Spuren, von geochemischen Anomalien durch das Verbrennen von Kohle, Öl und Gas über den Artenschwund bis hin zu künftigen Technofossilien wie Beton. Bis August sollte das dreistufige Verfahren für die Anerkennung als neue geologische Zeiteinheit positiv abgeschlossen werden, so die Hoffnung. Dann sollte das Anthropozän auf dem Weltkongress der Geologie offiziell verkündet werden. Doch dazu wird es vorerst nicht kommen. Das Vorhaben scheiterte schon in der ersten Stufe.
Es gab in dem zuständigen Gremium der Unterkommission für Quartärstratigraphie eine Abstimmung über die Frage, sollen wir das Anthropozän als formale chronologische Einheit einführen oder nicht? Das Ergebnis der Abstimmung war, 12 Personen waren dagegen, 4 dafür und es gab 2 Enthaltungen.
Die Ablehnung war eindeutig, erklärt Kommissionsmitglied Jan Piotrowski von der Universität Aarhus. Unter anderem wegen des Zeitpunkts, an dem das Anthropozän beginnen sollte. 1952, weil damals die oberirdischen Wasserstoffbombentests rund um die Erde eine Plutoniumlage in den Sedimenten hinterließen.
This would imply that some major events on the planet, which
das Jahr 1952 würde bedeuten, dass einige wichtige Ereignisse auf dem Planeten, die in Verbindung mit menschlicher Aktivität standen, nicht ins Anthropozän fallen würden. Etwa der Beginn der Besiedlung der Kontinente oder der Landwirtschaft, die industrielle Revolution oder der Zweite Weltkrieg. Warum gerade vor 75 Jahren?
Die Mitglieder der Anthropozän-Arbeitsgruppe sind enttäuscht. Reinhold Leinfelder, Emeritus von der Freien Universität Berlin.
Wir haben so viel Forschung gemacht und so viel interdisziplinäre Forschung, sind einen Schritt nach dem anderen vorangegangen, haben das auch immer mit dem nächsten Gremium soweit abgestimmt. Und da waren wir jetzt natürlich schon sehr, ja, erschrocken, man darf auch sagen entsetzt, also auch ich, dass es jetzt so einfach so pauschal abgelehnt wurde und dass wir das tatsächlich auch nicht begründet bekommen haben, sondern das dann aus der Presse entnehmen mussten, was da anscheinend die Gründe sein sollen dafür.
Doch es ist eine Kontroverse um die Abstimmung entbrannt. Jan Salasiewicz, Emeritus der Universität Leicester und Leiter der Unterkommission für Quartärstratigraphie, will sie wegen diverser Verfahrensfehler annullieren lassen. Der Kernpunkt der Anfechtung ist, dass er und einer seiner Stellvertreter Einspruch gegen den Beginn der Wahl erhoben haben. Ein weiterer Kritikpunkt?
According to statutes,
laut Satzung darf ein Mitglied des zuständigen Gremiums nicht länger als 12 Jahre dabei sein, um abstimmen zu dürfen. Und die meisten Mitglieder der Quartärunterkommission sind seit mehr als 12 Jahren dabei.
The majority more than 12 years.
Eine Annullierung wäre derzeit die einzige Möglichkeit, dem Anthropozän als geologische Zeiteinheit eine zweite Chance zu geben. Denn normalerweise gibt es keine Berufung. Erst nach 10 Jahren kann eine ähnliche Idee wieder eingebracht werden. Zunächst also muss nun die Internationale Kommission für Stratigraphie über die Annullierung entscheiden. Außerdem wird eine Ethikkommission eingeschaltet. Übrigens, an einem zweifelt niemand im Gremium, an der prägenden Rolle der Menschheit. Jan Piotrowski?
Nobody is arguing against Anthropocene.
Niemand argumentiert gegen das Anthropozän. Wir sind uns alle einig, was den Einfluss des Menschen betrifft. Sicherlich ist das Anthropozän hier und bleibt. Niemand streitet darüber.
Nobody argues about this.
Nur für eine Festschreibung als geologische Zeiteinheit habe es nach Ansicht der Mehrheit unter den Abstimmenden eben nicht gereicht, so Piotrowski. Doch die Debatte wird weitergehen.
Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich. Jurassic Park lässt grüßen oder kolossales Comeback. So und ähnlich lauteten in der vergangenen Woche die Schlagzeilen in verschiedenen Medien. Der Grund? Ein Biotechnologieunternehmen in den USA hat aus Körperzellen eines indischen Elefanten Stammzellen hergestellt. Diese sogenannten induzierten pluripotenten Stammzellen, kurz iPS-Zellen, können sich im Labor zu unterschiedlichen Körpergeweben weiterentwickeln. Das alleine wäre noch keine Meldung wert. Aber was die Firma damit vorhat, das ist tatsächlich ein dickes Ding. Die Wissenschaftler wollen das ausgestorbene Wollhaar-Mammut zurückbringen. Und das könnte mit Hilfe dieser Zellen gelingen. Mein Kollege Michael Lange kennt den Preprint, in dem die Ergebnisse vorgestellt wurden, und ist jetzt bei mir im Studio. Michael, du verfolgst das Mammutprojekt schon seit vielen Jahren. Wie schätzt du das ein? Ist das jetzt tatsächlich ein Durchbruch oder doch eher ein erster kleiner Schritt?
Von einem Durchbruch würde ich jedenfalls nicht sprechen. Man kann von einem Schritt sprechen, vielleicht auch schon ein wichtiger Schritt. Man geht jetzt gewissermaßen einen Umweg über die synthetische Biologie. Die Firma Colossal Biosciences geht von einem indischen Elefanten aus und will den verändern zu einem Mammut. Nachdem alle Versuche, das Mammut direkt zu klonen, aus dem ewigen Eis fehlgeschlagen sind in den letzten 15 Jahren, hat George Church diesen Weg vorgeschlagen und er hat die Firma dann auch gegründet. Und die Firma hat verschiedene Schritte genannt, die sie jetzt erfüllen müssen. Und das war jetzt ein wichtiger Schritt, die Herstellung dieser iPS-Zellen, der induzierten pluripotenten Stammzellen.
Und wie wurden diese iPS-Zellen, die ja aus einem indischen Elefanten letztlich stammen, konkret hergestellt?
Ja, das war sehr schwierig. Es gibt sehr viele Tierarten, von denen man inzwischen solche Zellen hat. Man hat sie auch vom Menschen. Die ersten wurden 2006 hergestellt von der Maus. Das ist also mittlerweile 18 Jahre her. Danach kam relativ bald der Mensch. Inzwischen gibt es auch einige seltene Arten. Da liegen auch schon iPS-Zellen vor. Aber vom Elefanten ging es nicht so einfach. Mehrere Arbeitsgruppen haben es immer wieder versucht. Und das liegt daran, dass der Elefant anscheinend dachte, ein bisschen anders gestrickt ist. Die Zellen, die Faktoren, die normalerweise eingesetzt werden, die bekannten Yamanaka-Faktoren werden die genannt, die haben einfach nichts gebracht. Da musste ein zusätzlicher Faktor entdeckt werden. Das ist ein Antikrebsgen. Man hat verschiedene Sachen ausprobiert und als man dann dieses Antikrebsgen TP53 ausprobiert hat, da hat es dann auf einmal funktioniert und deshalb hat es so viele Jahre gedauert, obwohl es dann nachher, als man wusste, woran es lag, relativ schnell ging.
Jetzt hat es also wirklich geklappt. Es gibt diese Stammzellen. Was soll mit denen denn im Labor weiter geschehen?
Ja, diese Stammzellen stammen aus Hautzellen, aber die werden verjüngt. Das heißt, die werden reprogrammiert, sagen die Wissenschaftler. Die haben wieder Eigenschaften, die wie bei einer embryonalen Stammzelle sind. Das heißt, wie ein Embryo können sie sich in verschiedene Richtungen entwickeln. Und deshalb testet man, ob die zu verschiedenen Geweben werden können. Zum Beispiel zu Darmzellen, zu Nervenzellen. Man weiß aber auch, und bei einigen Arten funktioniert das auch bereits, dass sie zu Eizellen oder Samenzellen werden können. Und dann ist klar, wenn man diese Zellen hat, dann hat man so eine wichtige Stufe, kann dann von diesen Zellen weitergehen und kann dann eventuell Eizellen und Samenzellen zusammenbringen und dann entsteht ein ganzes Tier.
Aber dann wäre das Ergebnis ja immer noch ein indischer Elefant und kein Mammut. Ja. Wie soll es denn von da aus weitergehen auf dem Weg?
Ja, wichtig ist, was vorher schon passiert ist. Da muss man nämlich diese iPS-Zellen genetisch verändern. Das ist die wichtige Stufe, in der diese genetischen Veränderungen relativ einfach sind. Wenn man die einfach in der Zellkultur vor sich hat, dann kann man da zum Beispiel Änderungen durchführen, die vom indischen Elefanten Richtung Mammut gehen. Die werden also mammutähnlicher. Und die Arbeitsgruppe von George Church hat mittlerweile 60 Gene entdeckt, die typisch sind für ein Mammut. Und diese 60 Gene, die will man in der Zellkultur verändern. Ja, und man hat auch schon angefangen, mit anderen Zellen da ein bisschen auszuprobieren. Aber jetzt, wo man die iPS-Zellen hat, wird man das alles versuchen mit iPS-Zellen. Diese Veränderungen sind zum Beispiel für lange Stoßzähne, für ein dickes Fell. Und dann hat man na ja zumindest einen mammutähnlichen indischen Elefanten, manche sagen auch Mammufant dazu.
Und wie soll dieses Tier dann auf die Welt kommen?
Ja, das weiß man noch gar nicht so genau. George Church propagiert da eine künstliche Gebärmutter, aber da wird auch noch erst dran geforscht. Das wäre ein ganz wichtiger Schritt, der noch gar nicht erreicht ist. Also da ist noch sehr viel Arbeit notwendig. 13 Millionen Dollar Stiftungsgeld hat die Firma und will angeblich bis 2028 das Mammut vorstellen. Ich bin ganz sicher, das wird so schnell nicht passieren. Das wird noch Jahrzehnte dauern. Es ist ein Schritt jetzt gelungen und viele andere warten noch.
Wir warten weiter mit Informationen zum ersten Schritt auf dem Rückweg zum Wollhaar-Mammut von Michael Lange waren das. Vielen Dank. Am Great Barrier Reef vor der Küste Australiens sind es bis zu 30 Grad Celsius Wassertemperatur. Dort hat gerade eine Massenbleiche der Korallen begonnen. Wieder einmal. Leider sind solche Nachrichten längst nichts Neues mehr. Der Klimawandel, die Versauerung der Meere, die Überlastung durch Fischerei, all das bedroht die Riffe weltweit. Umweltschützer und Wissenschaftlerinnen versuchen zu retten, was zu retten ist. Und tatsächlich berichten Forschende im Fachmagazin Current Biology jetzt von einem Hoffnungsschimmer. Zumindest an manchen Orten könnte die Renaturierung von stark geschädigten Riffen helfen, die Ökosysteme zu erhalten. Anneke Meyer berichtet.
Die Riffe sind wunderschön und man schwimmt darüber und sieht man praktisch nicht mehr, dass es restauriert wurde. Nur ab und zu sieht man mal so ein Stück Metall durchblitzen und das ist ein unglaublich tolle, positive Erfahrung.
Dabei waren die Riffe noch vor wenigen Jahren reine Korallenfriedhöfe. Gute Nachrichten sind Korallenökologinnen wie Ines Lange von der University of Exeter nicht mehr gewohnt. Weltweit stehen die farbenprächtigen Ökosysteme unter Druck. Was die Wissenschaftlerin von der Untersuchung eines Renaturierungsprojektes vor der Küste der indonesischen Provinz Südsulawesi berichtet, ist da fast ein kleines Wunder.
Wir haben gesehen, dass nach nur 4 Jahren das Riffwachstum auf den restaurierten Korallenriffen genauso hoch ist wie das Wachstum in gesunden Riffen in der Nähe. Die produzieren bis zu 20 Kilogramm Calciumcarbonat, also Riffstruktur, pro Quadratmeter und Jahr.
Nach den Berechnungen der Forschenden könnte dieses Wachstum sogar ausreichen, um mit dem zu erwartenden Anstieg des Meeresspiegels Schritt zu halten. Ein Ergebnis, von dem das Team selber überrascht war. Die Wiederansiedlung von Korallen auf toten Riffen ist durchaus ein umstrittenes Thema.
Das heißt, manche Forscher möchten, dass überhaupt nicht positiv über Restaurierung geredet wird, weil sie meinen, es kann einfach das Problem nicht lösen.
Riffrestauration ist schwierig, extrem teuer, sehr zeitaufwendig und nur auf vergleichsweise kleinen Flächen einsetzbar. Den Massenbleichen, die immer öfter vor Australien und in der Karibik auftreten, haben Renaturierungsversuche kaum etwas entgegenzusetzen.
Ich war selber auch nicht so wirklich überzeugt von Riffrestaurierung davor, weil alle Projekte, die ich bis dahin gesehen hatte, halt wirklich mehr so, wir hängen ein paar Korallen in die Wassersäule und nennen das Restaurierung, mehr so in diesem Stil waren. Und dort habe ich halt wirklich gesehen, wie viel man machen kann und wie gut es funktioniert.
Die Riffe vor Südsulawesi waren vor über 30 Jahren durch Dynamitfischerei zerstört worden. Die Kalkskelette der Nesseltiere haben sich dadurch in Schotterfelder verwandelt, die alles Leben aufreiben. Um jungen Korallen wieder Halt zu geben, werden Reef Stars, Stahlgestänge, die mit Korallenstücken besetzt sind, in Schotterfeldern verankert. Lokale Fischergemeinschaften bereiten die Gerüste vor, bringen sie aus und verbessern damit auch ihr eigenes Leben, meint Tim Lamont, Meeresbiologe an der University of Lancaster. Er hat die Untersuchung geleitet.
These restored reefs. Like you say, they don't just look nice.
Diese restaurierten Riffe sehen nicht nur schön aus, sie erfüllen auch einige der ökologischen Funktionen, die gesunde Korallenriffe haben.
Auch wenn die wiederbelebten Korallensiedlungen nach 4 Jahren noch nicht dieselbe Artenvielfalt haben wie natürlich gewachsene Vergleichsriffe, es gibt wieder mehr Fische. Außerdem tragen die neuen Korallensiedlungen zum Küstenschutz bei.
Es ist wirklich ein ermutigendes Beispiel für ein Werkzeug, das wir bei bestimmten Umweltbedingungen Bedingungen benutzen können, um eine Sorte Riff wiederherzustellen. Und so etwas zu sehen, gibt uns viel Zuversicht.
Ein Universalwerkzeug, das betonen die Forschenden, ist dieser Renaturierungsansatz aber nicht. Die Dynamitfischerei hat vor Sulawesi viele Riffe zerstört. Große Massenbleichen hat es dort in den letzten Jahren aber nicht gegeben. Einmal Fuß gefasst, können die Korallen deshalb in Ruhe wachsen. Für die vielen von Hitze betroffenen Regionen braucht es noch mehr und andere Werkzeuge, vor allem aber ein stabiles Klima. Die ganz großen Probleme, sagt Ines Lange, können mit Wiederbesiedlung nicht gelöst werden.
Es muss trotzdem Raum sein dafür, versuchen auch in kleineren Maßstäben gute Sachen zu machen. Und nur weil wir wissen, dass wir damit nicht alle Korallenriffe retten können, heißt das nicht, dass wir nicht trotzdem was Positives tun sollten.
Hoffnung für Korallen. Aufforstung kann helfen, zerstörte Riffe neu aufzubauen. Das war ein Beitrag von Anneke Meyer. Und wer noch mehr zu diesem Thema wissen möchte, wie Forschende den Ökosystemen an Korallenriffen helfen, dem empfehle ich die entsprechende Folge aus der neuen Staffel unseres Wissenschaftspodcasts Deep Science. Die finden Sie unter anderem in der DLF Audiothek App. Und auch die Ostsee erwärmt sich immer schneller. Allein in den letzten 20 Jahren sind die Wassertemperaturen dort im Schnitt um fast 2 Grad gestiegen. Wie sich das auf die Fische auswirkt, die in der Kieler Bucht leben, haben Forschende vom Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung in Leipzig untersucht und sind dabei auf eine eher ungünstige Verhaltensänderung gestoßen, die Dorsch, Flunder und Co. in der Zukunft zum Verhängnis werden könnte. Benoît Gozoir ist der Erstautor der Studie, die in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlicht wurde. Ich habe vor der Sendung mit ihm über die Ergebnisse gesprochen und zuerst gefragt, welchen Einfluss die steigenden Wassertemperaturen auf das Jagdverhalten der Fische haben.
Wenn die Wassertemperatur steigt, beobachten wir, dass die Fische ihr Jagdverhalten eher auf kleinere Beutetiere ausrichten. Das war für uns etwas überraschend, denn bei höheren Wassertemperaturen steigt der Energiebedarf der Fische. Und um damit zurechtzukommen, müssen sie energiereichere Nahrung aufnehmen. Kleinere Beutetiere sind aber weniger lohnend, was den Energiegehalt angeht. Es ist also eine wenig effiziente Art, sich an die Temperatur anzupassen.
Und wie haben Sie das untersucht?
Wir haben Daten aus den 70er Jahren zusammengetragen, aus einer Datenbank, für die über 10 Jahre lang Fische in der Ostsee gefangen wurden. Dann wurde deren Mageninhalt untersucht und auch das Vorkommen der Beutetiere in ihrer Umgebung erfasst. Wenn man diese beiden Informationen kombiniert, also was die Fische gefressen haben und wie häufig ihre Beutetiere vorkamen, kann man ablesen, welche davon sie sich hauptsächlich aussuchen.
Die Fische ernähren sich also verstärkt von kleineren und häufigeren Arten. Welche Folgen könnte das für sie selbst haben?
Wir sehen eine Tendenz, dass die Fische hungern, wenn die Temperaturen höher sind, weil sie nicht mehr die Nahrung finden, die ihrem Energiebedarf entspricht. Und dass die Fische weniger energieeffizient in ihrem Jagdverhalten sind, verstärkt diesen Hungereffekt. Die Fische suchen sich aktiv kleinere Beutetiere, weil sie energetisch gestresst sind und ihre unmittelbaren Bedürfnisse erfüllen wollen. Aber weil dieses Verhalten weniger energieeffizient ist, bedeutet es, dass sie langfristig für sie wichtige, größere Beute auslassen. Und das reduziert die Energiemenge, die sie bei der Jagd erzielen können und führt letztlich zum Aussterben, weil ihnen diese Energie fehlt.
And this effect leads to more extinctions because of miss of energy for fish species.
On the long term, you did some modeling, right? Zu diesen Langzeitfolgen haben Sie Modelle erstellt. Welche Folgen könnte das Ganze danach denn für die Nahrungsnetze und die Ökosysteme haben, zu denen die Fische gehören?
Wir haben unsere Ergebnisse in mathematische Modelle integriert, um zu sehen, welche Folgen das auf der gemeinsamen Ebene für andere Arten in diesem Ökosystem hat. Und wir sehen, dass diese Anpassung an höhere Temperaturen das Aussterben zu verstärken scheint. Und zwar vor allem bei Arten, die weiter oben in der Nahrungskette stehen. Und wenn die verloren gehen, löst das eine Kettenreaktion aus, die Folgen für alle Arten hat. Und das nennen wir dann sekundäres Aussterben.
Das sagt Benoît Gozoir vom Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung über die Folgen des veränderten Jagdverhaltens von Raubfischen in der Ostsee. Und hier geht es jetzt weiter mit den Meldungen aus der Wissenschaft von Michael Stang.
Nach rund 6 Monaten im Weltall an Bord der Raumstation ISS sind eine US-Amerikanerin, ein Däner, ein Japaner und ein Russe zurück auf der Erde. In einer Dragon-Kapsel des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX landeten die 4 am Dienstag planmäßig im Meer vor der Küste des US-Bundesstaats Florida, wie die US-Raumfahrtbehörde NASA mitteilte.
Auch beim Online-Lernen ist der Faktor Mensch relevant.
E-Learning und Digitalisierung werden in Schulen, Universitäten und Unternehmen immer wichtiger. Ein Team des Hong Kong Polytechnic Institute berichtet im Fachblatt PNAS, dass digitale Angebote besser funktionieren, wenn ein menschlicher oder zumindest menschenähnlicher Moderator den Lernstoff vermittelt. Den Experimenten zufolge sind Lernerfolg und Aufmerksamkeit größer, wenn neben Texten, Bilder und Animationen eine Person auf dem Bildschirm zu sehen ist. Dies erhöht demnach die Aktivität und Synchronisation der für das Lernen wichtigen Hirnareale, was zu besseren Lernergebnissen führt.
Marmite könnte beim Recycling helfen.
Zumindest ein Nebenprodukt des vor allem im Vereinigten Königreich als Brotaufstrich geschätzten Hefeextrakts könnte eine neue Aufgabe übernehmen. Denn verbrauchte Bierhefe kann Metall aus Abfallströmen herausfiltern. Das berichtet ein Team der Universität Wien im Fachblatt Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. Durch elektrostatische Wechselwirkungen auf der Oberfläche der Hefe können Metallionen, die sich in einer Lösung befinden, daran haften. Mit einer Änderung des pH-Werts können auch gezielt bestimmte Metallionen herausgefiltert werden.
Die Muttersprache bleibt etwas Besonderes.
Auch für Menschen, die viele Sprachen sprechen. Denn das Gehirn polyglotter Menschen betreibt bei der Verarbeitung der Muttersprache vergleichsweise wenig Aufwand. Im Gehirn von Personen, die fünf oder mehr Sprachen sprechen, leuchten dieselben Sprachregionen auf, wenn sie eine der Sprachen hören, die sie auch sprechen. Dieses Netzwerk reagiert stärker auf Sprachen, die der Sprechende besser beherrscht, mit einer Ausnahme, der Muttersprache, berichtet ein Team des MIT im Fachblatt Cerebral Cortex. Denn beim Hören der eigenen Muttersprache nimmt die Aktivität des Sprachnetzwerks deutlich ab. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die als erstes erlernte Sprache etwas Einzigartiges hat, das es dem Gehirn ermöglicht, sie mit minimalem Aufwand zu verarbeiten.
Indien hat mit immer mehr Wasserproblemen zu kämpfen.
Im Himalaya gab es lange, in der Regel von Dezember bis März, starke Schneestürme. Dieser Schnee schmilzt im Frühjahr langsam und sorgt flussabwärts für eine stetige Wasserversorgung für die Landwirtschaft in Indien. Diese Winterstürme treten jedoch heute im Vergleich zu vor 70 Jahren deutlich später im Jahr ein, bei dann schon deutlich höheren Temperaturen. Das erhöht das Risiko katastrophaler Überschwemmungen. Parallel verringert sich die Wasserversorgung für Millionen von Menschen, heißt es in einer Studie, die im Fachblatt Weather and Climate Dynamics erscheint.
Röntgenstrahlen sollen Geigenklänge entschlüsseln.
Ein Team der europäischen Synchrotronstrahlungsquelle ESRF in Grenoble hat die Lieblingsgeige des italienischen Komponisten und Geigenvirtuosen Niccolò Paganini mit Röntgenstrahlen untersucht. Ziel sei es, dem besonderen Klang des Instruments aus dem 18. Jahrhundert auf die Spur zu kommen, teilte die Forschungseinrichtung mit. Der Teilchenbeschleuniger hat die Geige, die Paganini wegen ihres Klanges Il Canone nannte, bis in die Zellstruktur ihres Holzes gescannt. Mithilfe der Daten soll nun ein 3D-Modell der Geige erstellt werden.
Sternzeit, 12. März. Die Klimasünden der astronautischen Raumfahrt. Beim Raumfahrtgipfel Ende letzten Jahres in Sevilla war Andreas Mogensen für ein Grußwort von der Raumstation zugeschaltet. Der ESA-Astronaut erklärte, wie einzigartig und schützenswert die Erde sei und wie wichtig die Erforschung des Klimawandels. Dass Astronauten gern ihren Einsatz für die Klimaforschung betonen, ist bemerkenswert, denn kaum ein anderer Beruf schädigt das Klima mehr. Das wissen auch der dänische Astronaut und die Damen und Herren der ESA. Allerdings wird dieser Aspekt bei den vielen PR-Aktionen in den sozialen Medien gern verschwiegen. Andreas Mogensen ist mit einer Falcon 9-Rakete ins All geflogen. Diese Rakete pustet in den 8 Minuten bis zum Erreichen der Umlaufbahn rund 500 Tonnen CO2 und Kohlenwasserstoffe in die Atmosphäre. In der Kapsel waren 4 Personen. Jedes Besatzungsmitglied muss also rund 125 Tonnen Treibhausgase auf seine Kappe nehmen. 12-mal mehr als im Schnitt jeder Mensch in Mitteleuropa pro Jahr verursacht. Während ihrer Ausbildung sind Astronautinnen und Astronauten sehr viel auf Reisen. Allein bei den zahllosen Flügen zu den Trainingszentren in den USA, in Europa, Russland und Japan kommen zig Tonnen an Kohlendioxid hinzu. Wollten NASA, ESA und Co. den CO2-Ausstoß ihrer Astronauten kompensieren, so müssten sie für jeden wohl Dutzende Hektar Wald pflanzen. Wenn sich die Besatzung der Raumstation mit dem Klimawandel beschäftigt, erforscht sie also einen Effekt, zu dem sie selbst massiv beiträgt.
Und mit diesem Denkanstoß für Raumfahrer und zukünftige Weltraumtouristinnen geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Mein Name ist Magdalena Schmude. Ich bedanke mich fürs Zuhören.